Jetzt. Ach so, der hat mich eingezählt. Der hat mich eingezählt. Das war das. Das war 1, 2, 3, 4.
Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend.
Ja, genau. Ich muss die Leute begrüßen.
Ach so, herein.
Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist gerade nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und heute habe ich zu Gast Oliver Jobke. Spricht man das so aus, Jobke? Ja. Ich finde den Nachnamen toll.
Echt? Ich finde es ganz schlimm.
Ich finde, der sieht auch gut aus.
Was?
Echt? Ja, ich finde, der sieht gut aus. Ich sehe ihn gerade vor mir und ich finde, der sieht gut
ehrlich?
Aus.
Ehrlich?
Ja.
Alle Leute haben damals zu mir gesagt, oh mein Gott, du musst einfach deinen Familiennamen als Agenturnamen nehmen. Ich sagte so, okay, das möchte ich niemals in meinem Leben, weil ich finde, das hört sich so ein bisschen an wie so ein Handwerker. So,
hey, Jobke kommt. Ja,
mein Vater ist halt arbeitet in der Gastronomie, also in der Gastronomiebranche, und ich finde, da passt halt perfekt rein. So, Jobke, Gastronomie und Kühltechnik, weißt du? Das ist mein Vater und deswegen verbinde ich diesen Familienname so mit irgendwas Handwerklichem.
Ja, okay.
Ne?
Das
nicht
kann
was
ich
mit
verstehen.
Was Coolem, sondern
das kann du? Ich verstehen.
So ein Modelabel mit Jobke ist halt irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, es ist halt auch ein bisschen wie Job, ne?
Ja, irgendwie nicht
halt
so
mit J
Ding.
Und kurz.
Es ist, ja, nee.
Egal. Okay, wenn dich ein Taxifahrer fragt, was du machst beruflich, was antwortest du da?
Ich habe eine Agentur im Bereich Influencer-Marketing und PR.
Hast du das so schon mal gesagt?
Nein.
Ich wollte gerade fragen, wie darauf die Reaktion ist.
Also ja, ich habe das schon öfters gesagt, aber viele Leute fragen natürlich immer noch, was sind Influencer? Da muss man natürlich nochmal ausholen.
Heutzutage fragen Leute, was Influencer
sind.
Das
machen Leute noch, ja. Es fragen immer noch Leute, wie man damit Geld verdient. Es ist immer noch so, dass es das gibt. Aber es verstehen Leute, wenn man sagt Agentur, dann weiß man, dass es etwas Kreatives ist und dass es irgendwas mit Agentur und
Und wenn du sagst, du
viel
hast eine Agentur, dann
ich
ist
habe
es,
eine
klingt
Agentur,
es auch wichtig.
Ich bin
könntest
die
auch sagen, du bist Gründer und CEO.
Ja, quasi. Das könnte man auch so gut sagen. Das sagt man dann meistens in diesen About-Texten.
Ja, ne? Ich habe auch, es gibt natürlich auch einen Pressetext über diesen Podcast und das war schon auch ein bisschen, also, ja, sehr dick aufgetragen, aber
das
also
macht
ist
doch
alles
jeder.
Wahr. Es ist
das
alles
macht
wahr.
Doch jeder. Ja.
Ja, natürlich.
Das macht doch jeder, beziehungsweise man trägt nicht dick auf, sondern man und schreibt es schön, weil prinzipiell, wenn du so willst, macht ja jeder das Gleiche, also jeder nimmt ja einen Podcast auf, aber natürlich umschweifst du das schön und machst, machst dein Thema noch in eine sehr besondere Art und Weise, ja.
Ja.
Ich verstehe aber, was du meinst.
Was ich mache, ist einfach toll.
Ja,
was
voll.
Du machst, habe ich mir kurz aufgeschrieben. Also alles, was du quasi...
Viel zu viel.
Also, ich habe mir aufgeschrieben, du bist Marketing- und Influencer-Experte.
Ja.
Stand so in deinem LinkedIn.
Ja.
Du vertrittst seit einiger Zeit, das ist tatsächlich das, was ich an dir beruflich als erstes wusste, dass du das machst, dass du InfluencerInnen vertrittst.
Ja.
Und für die Influencer-Marketing machst. Nennt man
Influencer-Management,
das auch
ja.
Das habe ich mich schon mehrfach gefragt, weil Influencer-Marketing ist ja von Kundensicht quasi.
Genau.
Und dann ist es Influencer-Management.
Genau, also wir haben 5 Influencer, die wir managen und haben aber gleichzeitig auch Brands, die mit uns zusammenarbeiten, wo wir mit anderen Influencern zusammenarbeiten, nicht nur mit unseren, sondern auch mit
anderen.
Ja, anderen.
Außerdem bist du natürlich Gründer und CEO, wie wir gerade gesprochen haben, von Studio O. Spricht man das so aus?
Ja.
Und, da kommen wir eher gen Ende zu, bist du ehemaliger Blogger von zeitgeschmack.com, was ich
Hashtag
auch noch von früher
Social Media Experte.
Ja, ist auch noch was ich von
Hashtag
früher von
Urgestein.
Dir kenne. Und was ich auch, also ich fange dann immer an, wenn ich Gäste habe, fange ich immer an, die zu googeln und ob ich irgendwas rausfinden kann, irgendwas Spannendes. Mhm. Du scheinst sehr vieles gut von dir gelöscht zu haben, weil ich habe nicht viel gefunden.
Ich habe noch nie etwas gelöscht.
Dann bin ich einfach blöd. Oder es gab nie viel, aber von dir gab es doch bestimmt viel.
Bei uns gab es schon viel, aber dadurch, dass man ja früher Emo war, hatte man halt Emo-Namen. Also zum Beispiel mein Emo-Name war Olli Dramatic. Ich weiß nicht, ob du jetzt was findest, aber da wirst du irgendwo noch Bilder finden.
Ja, stimmt, das ist das Problem.
Die eigentlich die schlimmen Bilder waren, weil nach dieser Emo-Zeit ging es ja dann so, sag ich jetzt mal, stylmäßig oder outfit-technisch ja bergauf. Dann kam
findest
ja die,
du? Ich weiß nicht, ob das nicht, was danach kam bei mir, ob das nicht eigentlich noch schlimmer ist. Weil diese Emo-Phase, das war für mich wenigstens so, das hatte irgendwo Hand und Fuß, was ich da gemacht habe. Danach, ich habe es dir gerade gezeigt, sah ich halt wirklich einfach nur, weiß ich nicht, absurd aus.
Also ich fand den Style von damals geil in der Emo-Zeit, aber ich verstehe rückblickend natürlich, warum Leute geguckt haben, weil wir natürlich eine Nische waren, beziehungsweise den Trend vorgegeben haben, damals zur Zeit. Aber ich finde
ja, auch, den Trend vorgegeben,
das es war gut. Damals Trend. Stell dir mal vor, damals war Bullet for My Valentine auf Number One. Du würdest niemals
was
mehr.
Was ist das?
Kennst du nicht mehr dieses Nein. Lied von denen? Ich zeig dir das Nein. gleich.
Okay.
Wirklich.
Ich hab keine Ahnung.
Oder keine Ahnung, Avril Lavigne, diese ganzen Rocksachen, ja, die waren ja in den Charts. Von daher haben wir quasi diesen Trend vorgegeben, der mit Tokyo Hotel dann ja vermainstreamt wurde. Mhm. Aber eigentlich waren wir so die Vorreiter. Und ich finde das voll spannend, weil wir, weil ich mit Mascha, also einer Influencerin, die wir betreuen, letztens darüber gesprochen haben. Und man muss sagen, die Emo-Szene war die erste Szene, wo Gender und auch Homosexualität vollkommen egal war. Jungs haben Jungs geküsst, Mädchen haben Mädchen geküsst, Hetero-Jungs haben Hetero-Jungs geküsst. Alle haben Make-up. Das ist super spannend, dass vor wie lange ist das her? 10, 12 Jahre, dass wir da schon das Thema Gender hatten. Und das hat uns ja quasi bis heute begleitet oder mich bis heute begleitet. Und ja. Ich muss aber auch sagen, der Stil von damals, ja, heute Fragezeichen. Aber dann danach, natürlich haben wir mit dem Blog oder auch mit der Fashion Week, die ja dann auch langsam anfing, mehr Blogger einzuladen, natürlich den Stil, der Stil wurde verbessert quasi, als dieser Emo-Stil, der ja damals schon aneckte trotzdem noch.
Ja, ja, also wenn du es quasi von dem Gesichtspunkt, was danach entsprach, ist auf jeden Fall eher der Norm, sag ich mal. Ja. Es ging mehr in den Mainstream, was du gemacht hast, auch geht für mich gilt es genauso. Und ja, du hast total recht mit dem Geschlecht
oder?
In der Emo-Szene.
Ist das nicht
total.
Spannend? Das hat auch Mascha gesagt. Und ich so, ja. Du hast absolut recht. Und
aber eigentlich finde ich, so dass spannend. Ich finde, dass wir damals total schön, ich sage jetzt wir, weil wir beide in dieser Szene waren, wir sind da eigentlich total schön mit umgegangen, weil es eben überhaupt gar kein Thema war.
Ja.
Eigentlich fast schon, wenn man es in irgendeiner Form vergleichen möchte zu heute, eigentlich fast entspannter als heute,
ja.
Weil es wirklich kein Thema war.
Ja, und weil jeden akzeptiert ja, hat.
Total.
Und das fand ich das finde ich rückwirkend, als wir letztens drüber gesprochen haben, einfach total spannend.
Ja.
Weil welche Szene war so offen vor 10 Jahren? Als ich mich geoutet habe vor 16 Jahren, mit 16 Jahren, da war es so, wer war schwul? Guido Westerwelle und Dirk Bach und vielleicht der Typ von Broses, that's it.
Ja.
Und trotzdem waren wir so offen und das ist eine super, super spannende Sache. Deswegen gucke ich immer rückblickend sehr, sehr gerne zurück und unterhalte mich auch sehr viel mit Mascha, weil sie auch daherkommt.
Mhm. Ich auch. Das, was ich aber ohne deinen Emo-Namen zu wissen über dich noch rausgefunden habe, was ich sehr toll finde, ist, dass du Schütze bist.
Ja.
Wer diesen Podcast nämlich schon ein bisschen hört, weiß, dass es mein absolutes Lieblingssternzeichen bei anderen Menschen
Warum?
Ist. Ich liebe Schützen.
Warum?
Meine Mama ist Schütze und sie ist für mich, verkörpert sie alle positiven Eigenschaften von einer Schütze-Person. Mhm. Weil man... Schütze-Personen sind, also ich bin da überhaupt, also keine Expertin in irgendeiner Form. Das, was ich weiß, ist, dass Schützenmenschen tendenziell viele Talente haben. Mhm. Sie können oft ganz viel gleichzeitig. Dann hört auch irgendwo mein Wissen schon wieder auf. und sie
das
geben
stimmt. so, ganz kurz, das stimmt. Ich probiere es.
Und sie geben sich auch schnell selbst auch für andere so ein bisschen, für die, die sie eben schützen. Aber ich sollte vielleicht nochmal eine Folge über Astrologie machen und nicht mit so Laienwissen jetzt versuchen zu glänzen. Oder weißt du mehr über Schützen?
Leider nein. Ich weiß, dass sie sehr zielstrebig sind, was auch stimmt. Aber sonst wird es bei mir auch schon echt schwach. Aber ich kenne auch Leute aus meinem Netzwerk, die haben auch so die mega Ahnung darüber und dann fragen sich nach Aszendent und nach dieser App-Coaster.
Weißt du deinen Aszendenten?
Ich glaube Waage.
Okay.
Ich weiß aber nicht, was das heißt. Aber auf jeden Fall bin ich schon so weit, dass ich das weiß und dass ich die Coaster-App habe und dass ich mir jeden Morgen meine Push-Notification angucke und denke mir, wow, passt eigentlich auch auf jeden.
Ich werde dich später als Freund hinzufügen auf der Coaster-App.
dann
kann ich herausfinden, wie gut wir kompatibel sind.
Ob ich wirklich der Schütze bin, den du auch
gut hast. Genau das. Ich bin Löwe, Aszendent Löwe.
Aber bei mir ist genauso, ich habe immer Löwenmenschen in meinem Leben.
Ja, aber wir haben jetzt schon so viel über die Vergangenheit geredet und du und ich kennen uns ja online schon irgendwie lange, oder?
Ja.
Weißt du noch von wann?
Nein.
Ich auch nicht. Ich habe versucht rauszufinden. Facebook hat auch irgendwie abgestellt, dass man sehen kann, seit wann man befreundet ist. Ich habe da lange rumgeklickt, also 5 Minuten, um das rauszufinden. Aber ich habe es nicht rausfinden können, wie lange wir uns online schon kennen. Aber das müssen, ich würde sagen, bestimmt 4 Jahre.
Ja, das
Oder?
Kann sein. Es gibt so eine App, die heißt Ancestors, wo man so seinen Nachfahren googeln kann. Vielleicht sollten wir da mal eintippen, ob wir verwandt sind.
Ob wir verwandt sind, ja, gut,
das ist. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Aber mein Problem ist, ich weiß nie so richtig, wie man Leute kennenlernt. Also irgendwann sind die halt da Und das letzte Mal auch, als ich mit Mascha gesprochen habe, da haben wir über Lina gesprochen. Und dann sagte Lina, ja, wir haben doch mal damals gewebcamt, daher kennen wir uns. Und ich so, weiß ich gar nicht mehr. Also irgendwie kommen so Menschen in deinem Leben, wo du weißt, okay, die bleiben, aber man weiß nicht richtig, was der erste Tag war, wo man sie wahrgenommen hat.
Ja, so. Also aber du und ich saßen uns noch nie gegenüber und haben uns vernünftig unterhalten.
Nee? Mm-mm. Nicht mal beim Event oder so?
Da haben wir uns Hallo gesagt.
Vielleicht angetrunken? Nee, okay.
Vielleicht war ich so
ja, siehst du, das angetrunken, kann auch
dass ich
es
nicht mehr weiß.
Ja, siehst du?
Ich hoffe, ich war nicht peinlich.
Glaube ich nicht.
Aber tatsächlich, wir reden ja auch schon so viel über die alten Zeiten. Tatsächlich habe ich dir schon angekündigt, dass ich mich noch für was bei dir entschuldigen möchte. Und zwar hast du mir am 12.08.2017
oh mein Gott.
Zum Geburtstag gratuliert.
Okay.
Und ich habe es ignoriert.
Nicht schlimm.
Und mich nicht
bei Facebook?
Ja.
Ja, ist nicht schlimm.
Dafür möchte ich mich entschuldigen und bedanken nochmal, dass du mir gratuliert hast.
Gar kein Problem.
Weil ich habe jetzt auch bald wieder Geburtstag und da würde ich mich dann auch aktiv bedanken.
Stimmt, es ist Löwezeit.
Ja, 12.08. habe ich ja gerade gesagt. Ah. Also beziehungsweise wenn
das ist ja nächste Woche, sag
ja,
mal.
Wenn der Podcast rauskommt, dann ist es aber schon vorbei.
Hattest du denn schon Geburtstag? Oh,
ja, dann
alles Liebe nachträglich.
Nein, das bringt, glaube ich, Pech. Das musst du zurücknehmen.
Aber wir sind ja quasi in der Zukunft. Jetzt ja, schon mit dem Podcast.
Ich weiß nicht, ich möchte kein Pech haben.
Okay,
wusstest du, dass man mit Wasser nicht anstoßen darf? Das bringt nämlich auch Pech.
Wer stößt denn auch mit Wasser an?
Wer trinkt überhaupt
Wunder,
Wasser?
Kein Wunder. Also,
ne? Ich habe auch noch einen Prosecco im Kühlschrank, du.
Ja, nee.
Ja.
Vielleicht.
Ja.
Zum Anstoßen deines Geburtstags.
Ja, genau. Nachträglich auf meinen Geburtstag. Kommen wir aber jetzt zu dem, was dich eigentlich heute hierher geführt hat.
Zu dem alten Ich. Also nee, quasi zu dem
also
älteren
welches?
Ich. Nicht nein, den jungen Ich, den älteren, den
das
erwachsenen.
Das ältere, dein erwachsenes Ich. So, dein CEO da sein.
Zu dem Arbeitsleben, dem langweiligen.
Genau.
Okay.
Weil du hast ja Studio O gegründet.
Ja.
Erste Frage, warum? Ah, oh Gott. Oh mein Gott.
Es steht nicht für Oliver.
Nein?
Nein.
Wofür steht es dann?
Es steht eigentlich für online. Und wir wollten eigentlich einen Namen haben, der sehr generisch ist, weil wir stehen als Agentur nicht für unser Brand CI im ersten Sinne, sondern unser Slogan ist quasi wie Mirror Identities. Wir möchten, wenn wir mit Brands zusammenarbeiten, ihre Corporate Identity, ihre Brand Identity vereinnahmen und sie dann nach außen tragen. Deswegen wollten wir einen Namen, der sehr, sehr generisch ist.
Ja, nichts, was zu verrückt ist.
Sondern ich wollte halt einen Namen, der cool aussieht, der halt generisch ist, der halt für etwas steht. Das O stand prinzipiell für online, weil wir uns auf online fokussieren wollen. Aber ich komme halt aus der PR, wo wir auch sehr viel mit klassischen Medien noch gearbeitet haben. Und mir ist es einfach wichtig, dass klassische Medien, wie viele ja behaupten, tot sind. Für uns nicht. Wir versuchen es aber anders an das Thema online zu verknüpfen. Also viel weiter zu denken, als nur zu sagen, wir fokussieren uns auf einen Kanal. Wir wollen mit einer Kooperation oder mit einem Influencer viele Kanäle erreichen, die natürlich zum Beispiel auch mit Print sein kann.
Ja, also das ist einfach ganzheitlich auf alle Medien,
die
es gibt.
Coole Agenturen auch sagen, 360.
Okay, 360 Degrees.
Ist schwer, musst erst mal lernen.
Das muss man erst mal aussprechen
können.
Aber
als CEO kann man das. Also, das habe ich gelernt.
Okay, ich werde meine Hausaufgaben machen.
Nur, ich scherze nur natürlich. Ich bin nicht arrogant, ich scherze nur.
Ich bin nicht arrogant, ich bin selbst einfach nur ziemlich geil.
Nein.
Aber wir haben jetzt über den Namen gesprochen und was ihr so ungefähr macht, aber so runtergebrochen, was arbeitet ihr, was macht ihr?
Mhm. Wir betreuen Influencer strategisch, dass wir nicht nur für sie Kooperationen proaktiv reinholen, sie abarbeiten, also die Brands quasi anschreiben, habt ihr Lust mit uns zusammenzuarbeiten. Wir machen komplette Strategien für die Influencer, also wir schauen uns an, wo die Person gerade steht, wo sie sich hinentwickeln möchte, was können wir noch anschlagen, was können wir verändern, was machen wir mit der Bildsprache, können wir die Bildsprache noch verbessern, also Themen, die meiner Meinung nach ein Management machen sollte, um den Influencer, den sie haben, weiterzuentwickeln, um sie auch nachhaltig, langfristig zu entwickeln, sodass sie Erfolg haben.
Also ihr steckt quasi einfach noch ein bisschen tiefer in der Materie drin.
Genau. Genau.
Der Inhalt ist euch noch wichtiger.
Genau, wir arbeiten nicht nur ab, sondern versuchen halt, wenn wir mit Influencern exklusiv zusammenarbeiten, sie in der Presse zu platzieren, zu schauen, dass wir sie entwickeln, dass wir sie größer machen, dass wir nachhaltig einfach ein Brand-Image kreieren, was viele ja gerade in diesem Influencer-Marketing-Bereich vergessen, dass es nicht nur immer auf Performance und Zahlen aus ist, sondern es muss ein Mix sein, weil wir finden, dass Brand Image halt extrem wichtig ist, besonders bei Brands, die halt eine sehr hochwertige oder ein hochpreisigeres Produkt haben. Mhm. Genau.
Ich habe übrigens kein Management.
Das ist schade. Schade für dich.
Denn ich manage mich selbst.
Ja, aber ich finde das auch spannend. Also ich sage auch immer Leuten, die oder Influencern, die auch Interesse an unserem Management haben, frage ich sie immer, okay, wie sieht's aus? Kannst du das nicht selber machen? Also ich kann dir Denkanstöße geben, aber wie sehr kann ich schon daran beteiligt sein, beziehungsweise muss ich daran beteiligt sein oder kannst du die ersten Steps nicht selbst? Ne? Und manchmal braucht es ja nur Denkanstöße, wie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wenn du sagst, du machst diesen Podcast, kann ich den Denkanstöß geben, hey, vielleicht versuchst du thematisch dich so und so und so zu fokussieren und dann Medien anzugehen und zu schauen, dass du dieses Produkt oder Projekt, was du machst, halt einfach viel weiter nach außen trägst. Dazu brauchst du eigentlich nicht mich, weil ich kann dir die Idee geben, aber ich muss nämlich nicht draufsetzen und von dir Geld verlangen, weil das sind ja noch kleine Baby-Steps, die du ruhig noch selber machen kannst. Aber Influencer, die wir haben, die haben halt zum Teil 200.000 bis 300.000 Follower. Die haben halt keine Zeit dafür. Die haben 4 bis 5 andere Projekte gleichzeitig am Laufen. Wie sollen sie dann gleichzeitig noch PR machen, E-Mails machen, Strategie machen, schauen, was Trend ist, sich umzuschauen, welche Marken gerade Werbung schalten, wo nicht, die Marken anzugehen, Projekte zu schreiben, Konzepte aufzubauen. Das ist natürlich Themen, die sie gerne dann abgeben und wir beraten oder sind da gerne an Bord, weil wir natürlich auch nur Influencer aufnehmen, die für die wir selber stehen können. Also ich werde keine Influencer-Agentur sein, die irgendwie 30 Influencer irgendwann mal hat, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, dass ich komplett hinter dem Influencer beziehungsweise auch hinter dem Content stehe, den die machen. Und bei uns ist es gerade auch extrem wichtig, das Thema Positionierung, da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal zu kommen, besonders in 2020, dass man wirklich jetzt sich darauf fokussiert zu sagen, wir wollen prinzipiell nicht mehr nur der Mainstream sein, weil den Mainstream gibt es bereits. Wir wollen viel mehr und das machen Mascha ja schon oder auch Willi. Wir wollen viel mehr uns in der Nische, in denen sie sich befinden, positionieren. Mhm. Und ich glaube, das ist Nachhaltigkeit und das ist Langfristigkeit und das macht mich happy, weil ich dann natürlich auch mich um Themen wie Brand Image kümmern kann, was meiner Meinung nach spannender ist als nur über TKPs, die irgendwie gesettelt sind oder irgendwas anderes.
Für die Menschen da draußen, was heißt TKP?
Das ist der Preis, den man für 1000 Impressions zahlt.
Ja.
Genau, das machen wir. Das ist der eine Part. Dann machen wir Influencer-Marketing-Kampagnen. Also wir machen Events. Wir machen auch reine Kampagnen für Brands wie Audible zum Beispiel oder Bumble-Kampagnen haben wir bereits gemacht. Das machen wir noch. Und dann machen wir noch einer meiner Lieblingsprojekte, weil es natürlich mein Herzensprojekt ist und ein Charity-Projekt, weil ich, du weißt es ja selber, es ist ein sehr konsumfreudiges und konsumanreicherndes Business, wo wir uns befinden. Und für mich ist es einfach wichtig, ich möchte einfach etwas mitgeben. Ich möchte das, was ich kann, nämlich Brands reinzuholen, Sales, organisatorische Sachen, Events, ich möchte das für etwas Gutes einsetzen und somit machen wir dann auch diese Charity-Events, diese Voguing Balls, die ich zusammen mit meinem Freund mache und spenden dann für ein jeweiliges Thema dann die kompletten Einnahmen.
Da hast du jetzt ja schon genau das Thema angesprochen, über das wir auch sprechen möchten und zwar ist das grundsätzlich erstmal die Use Your Superpower Kollektion, die ihr als Studio O mit Emerald Berlin dann oder Berlin?
Wissen das wir weiß nicht. Ich nicht. Beides geht.
Auf jeden Fall, die ihr gemeinsam mit denen entwickelt habt.
Ja.
Seit wann gibt es das Projekt? Wo kommt es her? Was soll das?
Also, ich bin halt so, wenn ich eine Idee habe, möchte ich die gerne umsetzen. Mhm. Und die Barbara, die kenne ich schon jetzt wirklich einige
Monate. Barbara ist?
Barbara ist die Chefin oder die Gründerin von Emerald. Und ich kenne Barbara schon sehr lang, weil wir uns öfter mal ausgetauscht haben. Sie hatte damals für einer unserer Influencer angefragt und dann hatten wir uns getroffen, weil ich das Konzept hinter Emerald sehr, sehr schön finde. Sie ist quasi Beratung für NGOs und setzt sich dafür ein, dass sie NGOs mit Influencern oder Content Creator, wie man es ja heute nennt, zusammenführt, sie eine Kollektion designt, der Influencer dann daran verdient und der Rest quasi für Emerald ist. und sie aber mit diesem Pulli aufmerksam machen für ein bestimmtes Projekt, wie zum Beispiel Tierschutz, und auf dem T-Shirt dann auch etwas ist zum Thema Tierschutz.
Also Emerald macht immer oder meistens relativ simple Kleidung im Sinne von Hoodies und T-Shirts und solche Sachen. Ist das so?
Genau, sie können viele Produkte.
Okay.
Genau, sie können viele Produkte machen, sie setzen sich dafür ein, dass der Influencer dann seine eigene individuelle Kollektion bekommt, sie können sich 100% selber ausleben,
okay.
Es ist einfach so ein bisschen auch so, wir geben dir alle Insights, wie man eine Kollektion produziert, und du kannst halt deine Kollektion machen, wie du möchtest.
Mhm.
Und ich fand das super spannend und ich finde das eine super schöne Idee, und wir kennen uns jetzt schon einige Monate lang, auch schon seit dem Ball letzten Oktober, also letzten Voguing Ball, weil wir machen das jetzt seit einem Jahr jetzt, und eigentlich war das so eine Idee beim Lunch, also wir hatten jetzt den neuen Ball geplant, und ich finde es halt spannend, das Thema Charity, wie wir es ja so geführt haben, noch weiter auszubauen, zu schauen, okay, wie kann ich die Kommunikation, die ich mit dem Ball generiere, noch weiter nach außen tragen, nach Leuten so mitgeben, dass sie es vielleicht selber tragen können, dass sie es selber nach außen tragen können. Und so saßen wir dann halt beim Lunch, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, eigentlich, ich habe schon Bock auf so eine Kollektion, wollen wir noch eine Kollektion machen? Und es waren, ich glaube, 3 Wochen vor dem Ball.
Also jetzt aktuell vor 3 Wochen.
Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und
oder jetzt aktuell zur Ausstrahlung des Podcasts sind es dann doch eher schon 2 Monate.
Ja, es waren dann so 1,5 Monate,
ja.
So circa. Und dann habe ich zu Barbara gesagt, okay, aber wenn wir es machen, dann machen wir es richtig.
Mhm.
Und sie
ich würde gerne einmal ganz kurz noch runterbrechen, was ihr faktisch gemacht habt. Also ihr habt mit Emerald,
zusammengearbeitet.
Eine Modekollektion gemacht, und mit der habt ihr, mit den Einnahmen habt ihr die Voguing Balls finanziell unterstützt.
Nee. Mit dem Einnahmen wollen wir Lambda komplett unterstützen. Lambda e.V. ist einer der größten Berliner Netzwerke für die LGBTQIA-Community.
Mhm.
Und wir finden es super wichtig, immer mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten für unseren Voguing Balls. Und wir haben sowieso immer, eigentlich bei unseren Balls ist es so, dass wir einen Partner dabei haben, der uns unterstützt, diesen Ball umzusetzen. Und alle anderen Einnahmen spenden wir quasi zu 100% an die Organisation. Und dieses Jahr war es ja so, dadurch, dass wir halt durch Corona keine Gäste haben konnten und wir einen Livestream-Ball machen, wollten wir dann trotzdem etwas sammeln, um dann was spenden zu können. Und dann haben wir gesagt, okay, warum machen wir denn nicht so eine Kollektion? So, warum machen wir das denn nicht? Und warum spenden wir nicht denn 100% vom Gewinn, den wir dann dadurch haben werden, an Lambda direkt? Wir wollten quasi einen zweiten Punkt haben, wo wir Geld sammeln können, wo wir das Thema, was wir angesprochen haben, weiter nach außen tragen können, erschaffen, um dann auch noch Geld zu sammeln am Ende des Tages für etwas Gutes.
Verstanden. Ich habe meiner Mama am Wochenende erzählt, mit wem ich so Podcast-Folgen aufnehme, und sie wusste nicht, was ein Voguing Ball ist. Mhm. Und demnach gehe ich davon aus, dass andere Menschen, die zuhören, das vielleicht auch nicht hundertprozentig wissen.
Mhm.
Könntest du das kurz erklären?
Ich kann das erklären, aber da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ein Voguing Ball ist kein Event an sich, sondern ein Voguing Ball ist eigentlich ein Event für die Ballroom-Community. Die Ballroom-Community ist seit den Early 70s präsent. Das kommt aus New York, ist eigentlich für die Hispanic- und BPOC-Menschen und besonders auch Trans-Menschen damals gewesen, die immer auf der Vogue sein wollten. Und die haben sich dann zusammen getroffen. Sie hatten diesen Safe Space, wo sie quasi sein konnten, wer sie sind. Und das war dann quasi der Voguing Ball. Und dann konnten sie sich vollkommen ausleben.
Mhm.
So, das ist das Thema gewesen. Und diese Ballroom-Community gibt es heute noch. Sie kamen vor 8 Jahren nach Deutschland. Und hier entstehen langsam auch diese Häuser. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob deine Community das kennt, aber ich erkläre das kurz. Es gibt halt verschiedene Häuser, wie zum Beispiel das House of Saint Laurent, House of Balenciaga, oder mein Freund hat sein eigenes Haus, House of Milan. Und diese Häuser sind Heritage-Häuser, die gibt es seit Jahrzehnten. Perfekt, dankeschön, das hat mir gefehlt, das Wort. Und diesen Heritage tragen die einzelnen Häuser auch weiter. Und die gibt es halt auf der ganzen Welt. Die gibt es nicht nur in Deutschland und in Amerika, die gibt es dann in Paris. Und überall gibt es diese kleinen Abzweigungen der Heritage-Häuser. So, zum Beispiel in Paris gibt es die. Und die Szene ist auch sehr groß in Paris. Und in Deutschland kam sie halt vor 8 Jahren her. Jetzt langsam wird sie natürlich auch ein bisschen mehr in den Mainstream, kommt sie ein bisschen mehr in den Mainstream, weil natürlich auch durch die Serie Pose halt das Thema ein bisschen trendy wurde. Und wir, also mein Freund macht quasi diesen Ball mit mir zusammen. Also ich hoste den nicht zusammen, sondern er hostet das mit seinem Haus und ich supporte ihn quasi. Bei diesem Voguing Ball treten immer noch die Häuser gegeneinander an. Es ist aber wirklich highly positive. Also es ist keine Competition in dem Sinne, dass da einer am Ende des Tages ausgebuht wird oder einer der Champion ist, sondern es geht eher darum, dass die Leute sich zeigen, sich präsentieren in verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel, wer hat das schönste Gesicht oder Face oder Realness, so wer ist am realsten, treten sie gegeneinander an, gewinnen dann quasi eine Trophäe. Mhm. Das ist ein Voguing Ball und wir versuchen natürlich das Thema Trans und BPOC und LGBTQI, was diese Community ja in sich hat, nach außen zu tragen, mehr Awareness zu schaffen, ohne aber diesen Safe Space angreifbar zu machen. Mhm. Für Brands, die zum Beispiel sagen, oh, das ist ein Trend, da wollen wir aufspringen. Das ist uns extrem wichtig, dass wenn wir diese Balls machen, diese Events machen, dass Leute zugucken können, aber dass sie genau wissen, dass dahinter eine Historie steckt, dass dahinter Regeln stecken, dass dahinter Leute stecken, die das immer noch nutzen als Safe Space, um sich auszuleben. Und ich habe das Gefühl, ich mache das jetzt seit einem Jahr mit David zusammen, dass in dieser Zeit auch viel mehr Leute plötzlich teilnehmen, beziehungsweise die man plötzlich sieht, die trans sind, die non-binary sind, die sich plötzlich auch ausleben, auch, in dem Mainstream mehr. Und das macht mich super glücklich. Und ja, man muss ein bisschen aufpassen, aber das ist so das Thema, wo wir uns mit unserem Voguing Ball hin beschäftigen wollen. Natürlich darf es nicht in den Mainstream kommen und es darf nicht verwässern und man darf diese Community nicht den Werbestempel aufdrücken, aber trotzdem braucht diese Community auch Awareness, weil das die Idee oder auch das Konzept dieser Community halt so wichtig ist, besonders in 2020, ja. Weil die Voguing Community oder die Ballroom Community eher genau das innehat, was die Probleme in 2020 sind jetzt Gehör bekommen.
Ja, darüber möchte ich super gerne auch nochmal mit jemandem aus der Community selbst sprechen, wie du, glaube ich, auch weißt. Deswegen, da könnt ihr euch, die gerade zuhören, noch auf eine ganz konkrete Folge nur zum Thema Voguing und der Ballroom-Community freuen. Ihr habt also sehr kurzfristig vor dem letzten Voguing Ball entschieden, dass ihr diese Kollektion machen wollt. Wie habt ihr die dann designt? Also wie war der Prozess davon dann? Wahrscheinlich sehr schnell.
Also der Prozess war, ich habe mich einen Tag bei Pinterest hingesetzt, habe ein Moodboard gebaut, habe gesagt, ich möchte das. Und dann haben Barbara gesagt, finden wir cool, machen wir. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne Holofolie nehmen, weil ich möchte keine, ich finde die Rainbow Flag extrem wichtig. Ich finde aber, wenn wir um das Thema, also unser, auch nochmal kurz zu erklären, unser Voguing Ball oder unser Event, unser Ballroom Event hatte das Thema Superheroes. Und das Superheroes war nicht nur der Voguing Community gewidmet, sondern allen Alltagshelden, die wir 2020 danken wollten. Und es kann halt Lady Gaga sein, die für dich Vorbild war, vielleicht extrovertiert zu sein. Oder ein Comic-Held, der dich in deiner Kindheit begleitet hat. Oder auch die Krankenschwester, die dir geholfen hat, wieder gesund zu werden. Es kann jeder sein. Und deswegen wollten wir nicht diese Rainbow Flag nehmen, sondern haben gesagt, okay, wir möchten holographisches Print haben, weil der holographische Print als Rainbow wenn du es ins Licht hält, reflektiert. Ja. Aber eigentlich kann ihn jeder tragen. Und du hast nicht als, ich meine, ich habe auch Freunde, die sind straight, ne? Und trotzdem wollen die unsere Community supporten. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir so, oder ich wollte es, dass wir einen Pulli designen, der halt für jeden tragbar ist, der trotzdem mit dem Little Twist trotzdem die Pride zeigt, ne? Ja. Aber auch mit dem Slogan, Use your Superpower, eigentlich jeden darauf aufmerksam macht, dass er eine Superpower hat und dass diese Superpower extrem wichtig ist und dass man die besonders ab jetzt nutzen sollte, weil ich finde, besonders dieses Jahr hat man das Gefühl, dass man endlich etwas verändern muss und dass es etwas verändert, dass wir etwas alle, was wir alle etwas verändern müssen.
Ja. Ich habe heute mal wieder neue Videos und so gesehen, was so überall passiert in der Welt und habe mich dazu entschieden, dass ich den Planeten schnellstmöglich verlassen möchte. Ich weiß nicht, ob man das alles noch.
Du musst ihn nicht verlassen, du musst versuchen, deine Superpower zu nutzen und versuchen, Leute mit dir zu ziehen, dass man etwas verändert.
Okay, ich versuch's.
Du kannst dir nicht vorstellen, und also ich meine, dieses Event ist groß, aber es ist auch klein. Ich meine, was sind wir in der Welt, ne? So. Aber stell dir vor, allein schon dieser Gedanke, dass ich einen Livestream mache und Leute in Polen können diesen Livestream sehen. Mhm. Weißt du, es gibt LGBTQA-freie Zonen. Das heißt, da soll es keine Gays geben. Du weißt aber zu 100%, da gibt es auf jeden Fall Gays. Wie sollen die sich denn jemals akzeptieren? Deswegen ist es für mich wichtig, so einen Livestream zu machen, wenn nur eine Person das sieht in Polen und sagt, boah, ich kann mich akzeptieren, ja, wie ich bin.
Ja.
Dann hast du doch schon was verändert.
Ja,
da auch wenn alles schlimm ist.
Ja.
Ne? Aber
da hast du gerade was gesagt, was mir auch ganz oft so geht oder was ich selbst auch öfter mal sage, ist so, wenn es eine Person gibt, der ich irgendwie durch Dinge, die ich tue, irgendwie Kraft geben kann, dann reicht mir das am Ende schon genauso. Ich habe da vor ein paar Folgen über Gendern gesprochen in Texten. Wenn eine Person diesen Text liest und diese Person sich eben mit dem Sternchen zwischen HörerInnen identifiziert, dann reicht mir das.
Ja.
Weil das ist dann schon, für die eine Person ist es dann so wichtig und ja, das reicht mir, diese eine Person.
Und so veränderst du langfristig, auch wenn es vielleicht nicht von heute auf morgen ist, aber langfristig das komplette Mindset von deiner Umgebung, in der du dich bewegst, von deinen Freunden, ne?
Das ich ist hoffe.
Wichtig, ja.
Ich hoffe, dass das...
Ich bin mir da relativ sicher. Wir haben gestern an Leni Bold, kennst du bestimmt auch, ein T-Shirt vergeben und sie hat gesagt, ich finde das mega geil, was sie macht und das ist genau richtig für die Community, in der wir uns bewegen. Und das macht mich so glücklich, weil ich, auch wenn sie das dann teilt, erreicht sie natürlich ihre Community, aber wenn ich meine Community damit erreiche, dann sehen sie, dass wirklich etwas dahinter steckt und nicht nur eine Kollektion, sondern man verändert wirklich die Gedanken mancher Leute und plötzlich ist es okay. Plötzlich sitzt man in der Bahn und man sieht jemanden, der non-binary ist oder jemand, der trans ist und man freut sich, dass die Person so leben kann. Ne? Mhm. Also ich kann super nachvollziehen, auch wenn ich nicht in dieser Community oder auch wenn ich nicht trans bin, kann ich super nachvollziehen oder non-binary bin, kann ich super nachvollziehen, wie es sich anfühlen muss, anders zu sein, öffentlich anders zu sein und zu wissen, dass vielleicht, auch wenn es nur 30% sind oder gehen wir von mal guten aus, dass 70% das total fein finden und 30% oder nur 1% das scheiße findet oder da anti gegen ist, weil schwul sein kann ich verstecken. Steht ja nicht auf meinem T-Shirt drauf, ich bin schwul. Ne? Aber wenn man Non-Binaries oder Trans, sich dahinzusetzen mit so viel Selbstbewusstsein und zu sagen, ich bin die Person, die ich bin, das ist doch der absolute Hammer. Und genau das sollte es sein. Und deswegen möchten wir damit auch Leute bewegen, ja, dass die Leute auch sich in der Bahn setzen und sagen, ich finde es so geil, dass du so viel Selbstbewusstsein hast, weil ich vielleicht selber bin straight oder gay und habe nicht so viel Selbstbewusstsein, zu dem zu stehen, was ich bin.
Ja, das ist ich verstehe total Thema. Deinen Gedanken. Trotzdem muss ich auch sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, weil das ist natürlich auch ein sehr romantisierter Gedanke, in welcher Welt ich gerne leben würde, aber eigentlich bin ich ja einfach nur ich. Also ich bin ja einfach nur authentisch ich selbst, indem ich eine Transperson bin. Ja. Und eigentlich möchte ich gerne in einer Welt leben, in der ich nicht mutig bin, weil ich selbst bin. Ich möchte dafür gar nicht so gehypt werden. Ich bin ja einfach nur ich.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? So, das ist so.
Ich verstehe total, was du meinst. Ich verstehe auch zum Beispiel, wir setzen uns ja auch jetzt gerade, weil ich selber schwul bin, für die LGBTQA-Community ein. Trotzdem ist manchmal die Frage im Hintergrund so, okay, wenn ich mich jetzt nur dafür einsetze, bekomme ich dann diesen LGBTQI-Stempel. Weißt du, und genau das ist ja das gleiche Thema, was du meinst. Ich möchte nicht mich hinterfragen müssen, okay, was denken denn an die anderen Leute von mir, sondern ich möchte einfach sein. Ich möchte einfach mich supporten und alle sollen es akzeptieren. Natürlich ist das in dieser Welt, in der wir uns heutzutage befinden, noch nicht so. Aber ich glaube, dass wir uns auf einem guten Weg dahin befinden. Und besonders jetzt, wo ja auch wirklich sich Leute und auch der Mainstream sich positionieren muss. Und mit Black Lives Matter hat es ja angefangen. Und diese Themen sind ja nur der Anfang.
Ja.
Glaube ich, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Und ich glaube auch in Berlin, besonders, ich meine, in Berlin ist es ja noch akzeptierter als in den Städten drumherum.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, wenn ich, selbst ich, ne, wo man jetzt nicht sieht, okay, man sieht natürlich, dass, also ich merke, dass ich schwul bin, aber man würde es jetzt nicht sehen, weil ich nicht, da steht I'm gay auf meinem T-Shirt oder ich halt in Regenbogenflaggen die ganze Zeit rumrenne. Auch, dass in so Themen wie Sachsen oder in anderen Bundesländern, wo in, da, dass das da noch anders
so,
ist.
Allgemein, ne? Nicht so in den, ja, Metropolregionen. Ja. Wobei ich würde so gerne, aber du merkst, ich bin einfach fast auch, ich romantisiere gerne und vielleicht bin ich auch fast ein bisschen naiv in der Hoffnung, dass sich das irgendwann mal ändert. Aber ich finde auch eigentlich, dass wir alle aufhören sollten, zu kategorisieren, wer schwul aussieht und, total, wer nicht schwul aussieht. Und ich glaube, dass wir, also ich möchte mir ganz viel von deinem Optimismus abschneiden, den du hast bezüglich dessen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und wenn ich dir etwas mitgeben darf, quasi, was du dir von mir vielleicht abschneiden könntest, wäre das nämlich, dich auch gar nicht da so darzustellen, dass du nun schwul aussiehst oder nicht schwul aussiehst. Weil das ist ja die Sprache, die wir als queere Community an den Tag legen und die wir unseren straight Allies mitgeben, das ist die Sprache, ja, die übernehmen. Und das wollen wir eigentlich nicht.
Ja. Nee, ich meinte das, also ja, ich verstehe total, aber ja, ich würde mich auch niemals so in die Norm setzen. Also, mir ist eigentlich egal, wie ich aussehe und mir ist auch egal, was ich anziehe. So, so habe ich das nicht gemeint. Ich rede eher davon, dass zum Thema Sichtbarkeit von der Gesellschaft an sich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also mir geht es nicht darum,
wie du wahrgenommen,
genau,
bist.
Ja. Mir geht es einfach um die Wahrnehmung allgemein von der Gesellschaft, die du natürlich diese hetero oder heteronorm ist. Weißt du, die sagt, okay, wenn der jetzt eine Jeans trägt und ein weißes T-Shirt, dann wird der wohl nicht schwul sein. Egal, ob er den Mund aufmacht und sagt, yes, girl. Weißt du, man sieht es ihm erstmal nicht an. Und darum geht es. Mir geht es nicht darum, dass ich das gut finde, sondern mir geht es einfach darum, dass ich mir wünsche und dass dieser Optimismus da ist, dass Leute, egal, ob sie jetzt dieses weiße T-Shirt und Jeans anhaben oder ob sie jetzt full on in Pride sind oder ein Kleid tragen oder einfach so sind, wie sie sind, dass Leute das akzeptieren und gut finden und sagen, ich finde das schön und ich mache das glücklich, weil wir sind noch nicht in dieser romantisierten Welt, wo alles alle akzeptiert. Deswegen, ja, finde ich, ist es gerade schön, dass man, wenn man Leute sieht, die trans sind oder die non-binary sind in der Bahn und die halt einfach so sind, wie sie sind. Das freut mich sehr, weil wir schon an dem Punkt sind, wo sie sich nicht schämen, wo sie in die Öffentlichkeit treten, weil ich finde, in den letzten einem Jahr hat sich schon viel geändert, weil damals war das so, und ich kann mich nicht hineinversetzen, da musst du vielleicht mir auch helfen, dass diese Scham oder beziehungsweise nicht Scham, sondern vielleicht auch diese Angst, wie komme ich bei der heteronormen Gesellschaft an, wenn ich anders bin oder anders wirke. Ne, da muss man ja sehr viel Selbstbewusstsein haben, wenn man sich von außen zeigt, auch nach außen zeigt, dass sich das entwickelt hat, dass es plötzlich vollkommen akzeptiert ist, dass man, wenn man Posts schaut, da 17 Leute mitspielen, die trans sind und es langsam, sehr, sehr langsam akzeptiert wird, dass, ja, es Dokumentationen gibt wie Disclosure, dass viele, in vielen Serien langsam viel mehr trans oder non-binary people zu sehen sind, dass das eine schöne Entwicklung ist und dass ich, wenn ich Leute sehe, die trans oder non-binary, dass ich mich freue, dass es langsam in dieser Gesellschaft auch ankommt, dass es irgendwann so romantisiert ist, wie du dir vorstellst, und halt niemand mehr danach kräht oder fragt oder keine Ahnung.
Ja. Also ich glaube, was die Mediensichtbarkeit von trans- und non-binären Menschen angeht, ja, da gibt es gerade so einen Anfang, aber wir sind halt noch lange nicht da, wo
natürlich
es hoffentlich irgendwann mal sein wird, vor allem, weil auch in den deutschen Medien fehlt meiner Meinung nach extrem mindestens mal eine Handvoll Personen, die eben nicht dieser Norm entsprechen und die eben nicht dort sind, ja, weil sie nicht der geschlechterbinären Norm entsprechen, sondern weil sie irgendwas anderes toll können.
Ja.
Und das fehlt mir noch total. Ich wäre dazu bereit, also wenn ich irgendwas moderieren soll oder so, ich wär dabei auf jeden Fall. Genau.
Du hast absolut recht und deswegen kämpfe ich ja auch mit diesem Event oder mit der Community zusammen dafür.
Ja.
Weil, wie gesagt, diese Community hat ihren Ursprung darin. Und deswegen möchte ich das mit der Community erleben. Und ich meine, du siehst es ja jetzt, wir haben eine Partnership mit Zalando gehabt und sie waren total offen. Sie haben Content kreiert mit Leuten aus der Community und es war nicht so, wir sind die Brand, wir drücken euch auf, sondern jeder konnte seine eigene Story erzählen und plötzlich wurde diese Zusammenarbeit super authentisch und die Leute in der Community selbst haben das supported und so soll das eigentlich sein und ich glaube, dass wir mit diesem Ball auch, oder mit dieser Eventreihe, mit dieser Charity-Eventreihe, auch Brands sensibilisieren, ne? Auch vielleicht Medien sensibilisieren. Mhm. Zum Beispiel waren wir ja mit unserer UC Superpower-Kollektion auf Vogue, auf L'Officiel, weißt du, und es waren halt nicht nur, das ist die Kollektion, hier ist der Freisteller, sondern es waren immer Interviews, es ging immer um die Story. Mhm. Wir haben ein Video produziert, wo es darum geht, wo die Leute nochmal sagen, was ihre Superpower ist und wie sie sie nutzen und auch so, was ist denn deine Superpower? Und ich glaube, dass wir in den Medien, wenn wir nicht selber angefragt werden, dass wir uns selber platzieren müssen, dass du diesen Podcast machst und dass der hoffentlich überall geshared wird und geteilt wird, dass wir einfach ganz genau wissen, okay, es ist absolut fein und wir sind in einer heutigen Gesellschaft, wo es einfach keine Rolle mehr spielt. Es sollte einfach keine Rolle mehr spielen.
Hoffentlich kommen wir da ganz bald an.
Ich hoffe, ich arbeite dran. Wir arbeiten dran, wir beide dran. Eigentlich.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Oh mein Gott, ist jetzt schon vorbei.
Wir haben jetzt ja über Studio O gesprochen und was ihr da aktuell so macht. Mhm. Gibt es da Zukunftsvision noch, wo ihr damit hin wollt?
Ja, natürlich gibt es Zukunftsvisionen. Mhm. Wir wollen natürlich auch wachsen. Wir wollen Kunden auch weitestgehend dahin beraten, dass wir genau diese Themen einfach weiterspielen können, dass wir Brands auch sensibilisieren für die Themen. Wir wollen sie strategisch beraten. Wir wollen schauen, dass wir auch lokal mit Leuten arbeiten, die für etwas stehen, die sich dafür einsetzen, weil ich merke das hier selber, oder du kamst ja auch aus der PR. PR ist so, wie es war, nicht mehr relevant. Also du wirst mit einem Freisteller oder mit einem Kampagnenbild nichts mehr erreichen. Du brauchst die Stories dahinter, du brauchst Leute dahinter, du brauchst eine Positionierung der Brand, damit sie attraktiv wird für die gewisse Community, wie wir zum Beispiel auch bei dem Ball sehen. Und jetzt auch nach diesem Event möchte ich einfach mich viel, viel mehr platzieren. Mhm. Ich möchte mich positionieren, ich möchte mich für Nischen auch einsetzen, ich möchte mich weiterhin für die LGBTQI-Plus-Community einsetzen, ich möchte Stories erzählen und warum sollten Brands nicht daran teilhaben?
Ja.
Und ich finde auch wenn du den Mainstream ansprichst als Brand und auch wenn du sagst, es läuft mega gut, so wie es ist, genau dann ist es die beste Möglichkeit und die beste Zeit zu sagen, komm, wir nehmen von unserem XY-Umsatz einfach ein bisschen und machen eine kleine Sache.
Ja.
Das tut dir nicht weh. Du musst es nicht mal in deinem Instagram-Grid auf 12 Bilder spielen, sondern es geht einfach darum, du gibst einer Community, egal welche Community das ist, eine Plattform, um auch akzeptiert zu sein, um Awareness zu generieren für diese Community.
Ja, und klar, da gibt es natürlich ganz viele Unternehmen, die davor ganz viel Angst haben.
Ja, aber deswegen gibt es ja auch Influencer oder auch uns Agentur, die einfach sagen, hey, setz dich mit uns zusammen oder setz dich mit dem Influencer zusammen, wie zum Beispiel eine Mascha, @Mascha, wenn ihr euch anders angucken wollt, wenn ihr jetzt
nicht kennt. Ich glaube, Mascha kennt tatsächlich die meisten, oder? Wenn man sich in Deutschland bewegt auf Instagram und so,
ja,
die Mascha sich halt, kennt man dann eigentlich.
Die sich halt sehr für politische Themen einsetzt und auch da mit ihrer Voice nicht klein hält. Also sie sagt ihre Meinung und setzt sich auch dafür ein. Für dich als Unternehmen ist das doch vielleicht interessant, dich ohne dich komplett positionieren zu müssen, jemanden reinzuholen, der sich damit auskennt, der Verständnis dafür hat und der mit deinem Produkt vielleicht etwas erreichen kann, ohne dass du dich selber extrem positionierst oder etwas falsch machst.
Mhm. Genau. Das finde ich sehr interessant. Also ich habe, mir wurden Kooperationen mit diesem Podcast abgesagt, weil ich zu politisch bin. Und das finde ich im Jahre 2020 krass.
Ja, total.
Großen Unternehmen, weil das, was ich hier mache, ist meinem persönlichen Empfinden nach einfach nur liberal und weltoffen und nicht super crazy politisch, dass man sich da als Brand nicht mit identifizieren kann. Beziehungsweise wenn das der Absagengrund ist, um mit mir zu kooperieren, denke ich mir, okay, das ist ja quasi dann die subtile Unterstützung für Menschen, die beispielsweise rechtes Gedankengut im Internet verbreiten, wenn man sagt, dass ich zu politisch bin. War das verständlich?
Ja, das würde ich jetzt nicht so. Das ist ein bisschen extrem gedacht, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Sie hätten dich eher fragen sollen, wie können wir mit unserem Produkt in deinem Podcast platziert werden? Und dann würdest du ihnen eine Strategie oder eine Idee geben und sagen, hey, guck mal, so könntet ihr platziert werden, um dann mit eurem Produkt auch in dieser Community Fuß zu fassen. Weil das ist ja das, was ihr machen wollt, sonst würdet ihr quasi nicht auf Phoenix Podcast gehen und Werbung machen wollen. So. ich glaube, dass natürlich wir jetzt noch in der Zeit der Unsicherheit durch Black Lives Matter und wir müssen alle einen Square posten und wie können wir überhaupt kommunizieren, ohne dass wir uns da jemand auf die Füße treten, dass da sehr viel Unsicherheit noch da ist, besonders bei großen Brands, die natürlich immer nur Mainstream gefahren sind, aber, und dafür bin ich auch mit meiner kleinen Agentur, hallo Amelie, Sarah, Michelle, auch da, und wir arbeiten daran, dass wir halt auch proaktiv einfach sagen, Leute, lasst uns einfach mal anders machen. Versuchen zu sagen, lasst uns einfach Dinge, auch wenn es klein ist, einfach mal ausprobieren. Ja. Weil es tut nicht weh. Ihr könnt nichts falsch machen. Besonders nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die ja in der Community sind.
Ja, also wie ist da aktuell, also ihr macht das ja alles auch noch nicht so lange. Ich weiß gar nicht, seit wann genau hast du das überhaupt gegründet?
Im Februar 2018.
Okay, ja gut, dann macht ihr es doch schon eine Weile. Aber jetzt mit Studio O, meinte
Studio
ich.
O haben wir gelauncht vor 3 Wochen.
Ja, genau. Das wusste ich, dass
wir sind nach außen getreten vor 3 Wochen. Ich mache das seit 2,5 Jahren. Und natürlich in der Zeit sind mehr Influencer gekommen und jetzt auch mehr Brands. Und wir haben gesagt, wir positionieren jetzt nach außen, weil wir natürlich auch jetzt eher in die Proaktive gehen, zu schauen, okay, welche Brands passen, welche Brands finden wir cool, welche Brands können wir strategisch oder wollen wir strategisch ausbauen.
Genau, da würde ich auch gerne einhaken. Und zwar nämlich, wie bisher wie die Response von den Brands bisher war, die ihr so dann angeht, proaktiv auch. Wie ist da das Feedback? Ist das positiv? Machen die das oder?
Also wir gehen sie ja nicht nur, wenn du jetzt auf LGBTQA aufhörst, wir gehen sie nicht nur deswegen an, also wir gehen ja auch allgemein, wir machen ja auch nicht nur die themenfokussierten Kooperationen oder auch PR für die Themen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel über den Ball sprechen, was ja das beste Beispiel dafür ist, dann sind viele offen, ehrlich gesagt, muss ich wirklich sagen. Und egal, ob es Pride oder nicht, wir haben ja auch einen Ball gemacht im Oktober oder einen Ball im Januar, die sind sehr, sehr offen dafür, aber weil sie mich auch kennen, weil ich bin in dieser Szene ja über 10 Jahre, ich kenne die Leute und sie haben Anklang dafür und verstehen es. Das Einzige, was natürlich, und das verstehe ich auch, dass wenn du ein Konzept hast, was du nicht selber als Brand produziert hast, dass du am Anfang natürlich, wenn das Event noch nicht existiert, du halt noch Angst hast, da reinzugehen. Klar. Deswegen sind natürlich Budgets jetzt nicht riesig oder ist keine ja auch Ahnung. Genau. Muss man sagen. Und das entwickelt sich aber auch gerade. Ne? Ja. Wir haben viele Brands, die sagen, oh, wir wollen unbedingt mit eurem Boy zusammen. Das ist eine super Idee. Oh, das Thema Charity, Hammer. Ne? Und jetzt bekommen wir diese Attention. Aber natürlich ist es am Anfang schwer, aber ganz ehrlich, alles ist am Anfang schwer. Und wir sind dabei und wir wollen das unbedingt. Und wir fokussieren uns nicht nur, wie gesagt, auf LGBTQI, aber ich möchte einfach mich da ein bisschen mehr positionieren für themenrelevante Sachen. Und es muss nicht LGBTQI sein, es kann auch sein,
da ist noch ein A
hinten.
LGBTQIA+. So. Plus.
Sorry. Habe ich aber am Anfang oft gesagt. Ich habe es wieder vergessen. Also beziehungsweise ich habe es kurz nur zur Hälfte gesagt. Weil die Zeit, 45 Minuten.
Die Zeit
nehmen wir. Ich musste aufs A+ verzichten. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, das kann ja auch das Thema Feminismus sein oder das Thema Weiblichkeit. Ne? Diese Themen sind ja auch immer noch wichtig und wir wollen einfach Nischenthemen mit integrieren in unsere Konzepte, weil wir finden, dass eine Positionierung einer Brand immer gut ist. Und sei es nur, mit jemandem zu arbeiten, der halt aus der Community kommt, der trans ist, der non-binary ist und auch mit übergreifenden Marken zu arbeiten, die zum Beispiel vielleicht nicht dafür am Anfang stehen, aber vielleicht passt es ja trotzdem, weil es gibt ein Nischenprodukt oder etc. Oder wir haben jetzt auch eine Idee vor, dass wir dieses Juicy Superpower noch weiterspielen werden. Das heißt, wir wollen eine Demonstration machen, wo wir vielleicht auch nochmal das Thema aufgreifen werden und, weißt du, übergreifend Dinge spielen, wo sich Brands auch positionieren könnten, wenn sie wollten, ohne aber, dass sie sagen, das ist mein Event.
Ja.
So. Ja. Und ich glaube, dass das super attractive sein kann, besonders für alle Brands, die sich positionieren wollen, aber ein bisschen Angst haben, weil du kannst dich leicht reinkaufen und sagen, hey, hier ist das Budget, ich lasse euch die komplette Umgestaltung. Ich weiß, dass ihr uns in der besten Art und Weise platzieren werdet, weil ihr habt drauf, ihr habt Know-how und wir wissen, dass am Ende des Tages jeder sagt, boah, das war richtig geil und die Brand ist mega geil, ohne aber zu sagen, oh, die Brand hat sich jetzt da überall eingekauft und es war jetzt riesengroß, stand das da und so.
Ja. Ich wünsche dir und euch damit ganz viel Erfolg, Danke. Und bin mir zu 100% sicher, dass wir auch desbezüglich da noch an einigen Stellen wieder zusammenfinden werden, wenn da irgendwelche Projekte anstehen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich möchte noch einmal, auch wenn wir schon in der Overtime sind, noch dazu zurückkommen, was du vorher gemacht hast, bevor du Studio O gegründet hast. Du hast ja gerade selber schon gesagt, grundsätzlich Freelance im selben Bereich hast du ja schon seit 2018 gearbeitet. Mhm. Du hast ja davor aber auch Zeitgeschmack gehabt, dein Blog. Mhm. Ich wollte draufgehen in Vorbereitung auf die Folge. Mhm. Und da steht, das Something Exciting is Coming Soon oder so. Mhm. Aber es gibt es ja gar nicht mehr online. Mhm. Warum hast du aufgehört zu bloggen? Beziehungsweise, warum hast du angefangen und warum hast du aufgehört?
Ich habe damals angefangen mit, ich glaube, 20, weil ich Kommunikationsmanagement studiert habe und ich dachte, ach, so Theorie ist gar nicht mein Ding, ich will das in die Praxis umsetzen. Und ich hatte damals einen Freund, Jan, liebe Grüße, falls du das hier hast. Wir hatten beide die Idee, lass doch einfach einen Blog starten. Und unser Blog ging halt eigentlich weniger um Persönliches, sondern um News. Wir haben einfach News geteilt aus Amerika, die uns interessiert haben, etc. Und damals gab es ja noch gar keinen Blog oder sehr, sehr wenige Blogs und es gab keinen Blog, der so war wie unserer. Mhm. Und wir haben anfangs über Frauenmode geschrieben, weil wir beide halt eher auch Frauenfokus hatten, weil es halt in der Mode irgendwie die schöneren Kollektionen waren.
Spannender einfach.
Spannender, es ist mehr passiert, es damals vor mit 21 oder 20, da gab es ja auch noch nicht viel Männermode. Das hat sich ja auch erst alles in den letzten 10 Jahren entwickelt. So richtig, dass also das auch extremer Trend wurde, genau. Ja. Und so ist es sich langsam entwickelt. Und ich wollte damals immer Kontakte knüpfen, dass ich in der Fashion-Branche irgendwann mal arbeiten kann. So, und dann haben wir das gemacht. Und dann wirklich, ich weiß noch, wir hatten über 30.000 Views am Tag. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wir waren, weil da gab es ja auch noch nicht richtig SEO. Zalando gab es ja damals auch noch gar nicht. So, das ist ja schon echt ein bisschen her. Und Instagram gab es auch noch gar nicht. Dann war es so, dass wir mit die Farbe Purple war das, der war da damals, nee, Burgunder. Die Farbe Burgunder war die Trendfarbe des Jahres.
Mhm. Festgelegt von Dingsbums?
Ja, von irgendwas. Wir hatten es einfach so gesagt.
Weißt du,
was?
Ihr habt es gesagt.
Und wir waren dann wirklich bei Google auf Platz 1. Überleg dir das mal. Das würde heute nie mehr möglich sein.
Ja.
Und damals war das aber noch möglich. Und deswegen haben wir das weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und damals hat man damit noch gar kein Geld verdient. Also da war das einfach, wir haben das als Hobby gemacht. Es war auch ein ganz, ganz kleines Netzwerk an Influencern oder beziehungsweise damals hieß es ja Bloggern, die halt zusammengehalten haben. Das war nicht so ein Konkurrenzkampf, sondern wir waren alle befreundet miteinander. Es war irgendwie total schön, weil jeder auch was anderes gemacht hat und man sich so ergänzt hat. Und wir haben das dann extrem lange gemacht. Ich glaube 5 oder 6 Jahre und dann haben Jan und ich uns auseinandergelebt und wir haben auch gemerkt, dass der Themenshift passieren muss, weil Instagram kam, ne, wo es alles sehr persönlich wurde. Es gab viel mehr Blogs. Es gab plötzlich auch so etwas wie, keine Ahnung, Asos oder Zalando, die plötzlich auch Magazine gemacht haben, die natürlich dann auch so Themen schneller reproduzieren konnten. Wir haben dann auch mit Zalando auch gearbeitet damals und da gab es noch eine Seite, die hieß News in Style. Da haben wir dann für News in Style geschrieben. Dann kam das auf und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir fokussieren uns dann auf Männer. Ich habe das dann noch einige Zeit weitergemacht mit Florian und war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Instagram wird jetzt zu populär und ich bin eher der Mensch, der hinter der Kamera ist. Ich mag das lieber gerne, das Organisatorische und mich darum zu kümmern, dass Brands reinkommen etc. Ich mag das nicht so gerne, meine Outfits zu zeigen. Ich finde das bin einfach nicht ich. Ich mag mich gern vielleicht stylisch in Anführungsstrichen anziehen, aber ich bin niemanden, der das präsentiert, gerne. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte was in Anführungsstrichen Richtiges machen, weil ich dachte, okay, ich weiß nicht, wie lange das noch hält. Ich weiß nicht, wie cool ich auf Instagram sein werde, ob sich das lohnt. Damals gab es, als Instagram auch angefangen hat, da gab es auch noch nicht diese Werbedeals. Also das war auch wieder ein neues Medium, da wusste niemand, wie es ist. So. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte was Richtiges machen und bin halt in die PR gegangen, weil ich dachte, okay, das ist der nächste Schritt, was ich machen kann. Und habe mich dann da relativ schnell eingefunden und hochgearbeitet, habe halt auch mit sehr, sehr coolen Brands zusammengearbeitet und eigentlich war das ja der nächste Schritt zu der Blogosphäre, weil ich hatte immer noch Kontakte zu den Leuten, ich konnte sie ausstatten, ich war immer in diesem Netzwerk noch mit drin, ich habe die Leute gekannt, weißt du, du warst halt immer noch in dieser Szene drin, ohne aber wirklich in dieser Szene zu sein.
Ja, klar.
Und dann bin ich, war ich da einige Zeit und bin dann rausgegangen. Den Blog habe ich dann aufgegeben, weil du weißt ja selber, wie viel man in dieser PR arbeitet und dass das dann schon auch so, was, wie soll man sagen, der Job ist schon auch sein Leben.
Ne? Ja, total.
Und für mich war es auch immer, wenn ich etwas liebe, zum Beispiel jetzt auch unser Studio, ich dive mich da voll rein. Mir ist das dann auch wirklich so, ich gucke halt nicht nach links und rechts, sondern ich so, das ist mein Ding und ich liebe das. Und so war es bei der PR auch. Und dann irgendwann war es so, ich konnte nicht mehr schreiben. Das war einfach zu viel und habe ihn dann aufgegeben. Aber er war die ganze Zeit noch da. Habe dann nach 2,5 Jahren da gekündigt bei der Agentur und habe dann angefangen, wieder Management zu machen. Was natürlich auch von damals, ich fand das super appealing, weil ich dachte, okay, jetzt kann ich nochmal in diese Szene da rein und ich kann nochmal ein anderes Netzwerk kennenlernen, weil ich liebe das zu netzwerken und auch viele neue Leute kennenzulernen und ein großes Netzwerk zu haben und immer wieder zurückzugreifen. Deswegen konnten wir auch diese Kollektion so schnell machen, weil wir halt 100.000 Leute hatten, die gesagt haben, okay, wir sind dabei, okay, wir supporten euch, okay, wir haben Fotograf, okay, wir machen hier ein Konzept, okay, wir pullen da Samples. Das ging ganz schnell, weil wir hatten halt ein tolles Netzwerk.
Ja.
Und ich liebe das, so mit Leuten zusammenarbeiten und für so eine Sache zu brennen. Und habe das dann gemacht, unter der Prämisse, okay, ich will gerne nochmal neue Brands kennen, ich kenne Mascha schon seit 100 Millionen Jahren und so hat sich das langsam entwickelt. Und der Blog war immer brach und dann wurde ich irgendwann wegen eines Bildes, glaube ich, abgemahnt und habe ich gesagt, okay, vielleicht ist es dann besser, wenn ich das runternehme, weil ich kann es nicht kontrollieren, was vor Jahren war. Klar. Dann habe ich es runtergenommen, aber es ist immer noch in meinem Kopf drin und es ist immer noch ein wichtiges Thema, weil es ja auch in unserer Funktion, die wir jetzt haben mit Influencern oder Content-Creatern, Brands, dass dieses Thema Content ja nicht fern ist von dem, was wir machen. Und deswegen ist es immer noch in meinem Kopf und deswegen ist der Satz, der da steht, vielleicht auch
wahr. Vielleicht passiert noch mal was.
Vielleicht auch wahr, vielleicht auch nicht. Aber ich finde das Wort Zeitgeschmack einfach total toll und ich finde, das ist ein super schönes, super schönes Label, was auch dafür steht, für Mode in einer ganz besonderen Art und Weise. Und deswegen wollte ich immer noch mal was mit Zeitgeschmack machen, was aber weiß ich noch nicht.
Ja.
Beziehungsweise wir sind schon, es ist in meinem Hinterkopf, aber du weißt ja selber, wie es ist. Man hat halt irgendwie 1000 Aufgaben und irgendwie muss man auch seine Prios setzen und Zeitgeschmack wäre natürlich dann ein Baby als Add-on und dazu
brauchst du die Zeit.
Brauche ich die Zeit und für mich ist es einfach wirklich gerade dieses Thema Ballroom Community und LGBTQIA+.
Richtig.
wichtig gewesen, was dann natürlich als mein Hobby in Anführungsstrichen natürlich dann eher die Zeit bekommen hat als ein neues Projekt wie Zeitgeschmack, genau.
Ja, ich habe gerade nochmal auf meinen schlauen Zettel geguckt, aber du hast schon ganz vieles erzählt und ich habe gar keine Fragen mehr an dich.
Damals, als man in der Schule war, wenn das die Lehrer gesagt haben, dann war man richtig happy. Kennst du das?
Wenn
das die Lehrer, ist so, ich habe jetzt gar keine Fragen mehr.
Für mich hatten sie immer noch Fragen.
Ja?
Ich war, glaube ich,
manchmal war das so.
Ich war einfach nicht gut genug. Weiß ich nicht. Ich wurde immer noch ganz blöde Sachen gefragt. Und dann habe ich das immer, weil ich immer aufgeregt bin, habe ich es verkackt.
Ich bin aber genauso gewesen.
Ja. Das ist jetzt echt negativ, ja.
Nein, es ist positiv. Wir haben heute einen schönen Talk gehabt.
Ja, okay.
Wir haben uns über tolle Dinge
unterhalten. Ich brauche wieder deine positive Art.
Es war ein super schönes Gespräch. Ich habe nur gesprochen.
Ja, aber das hast du ganz toll gemacht. Hast du ganz toll gemacht. Also es spricht auf jeden Fall für dich, dass ich dich auch nicht so oft unterbrochen habe und reingebrüllt habe.
Ich glaube, man merkt, dass ich halt einfach dafür brenne. Und ich liebe mich dafür einzusetzen und ich liebe dieses positive Gefühl, was es einem gibt. So.
Ja.
Und ich habe hier jetzt auch in manchen Szenen, dachte ich mir so, okay, ich fange hier gleich an zu weinen, weil es in unserem Gespräch gerade, weil es einfach mich so berührt im Positiven. Also nicht im Negativen, sondern im Positiven, weil diese Retention, die wir bekommen, auch von dir oder ich meine, wir sitzen ja auch hier, weil du dieses Thema interessant fandst. Das gibt mir halt sehr viel Kraft.
Ja.
Weil, wie schon gesagt, wir leben oder wir arbeiten in einer Branche, die halt immer für Konsum stand und die eigentlich für nicht viel Gutes steht.
Ja.
So, und ich finde es einfach toll, dass ich das nutzen kann und diese Branche nutzen kann, um etwas Positives zu erreichen.
Ja. Ja, ich hoffe, dass sich das auch alles immer mehr in die Richtung entwickelt. Ich hatte in den letzten Jahren immer mal das Gefühl, vor allem auch so im Influencer-Marketing-Bereich, dass doch der Content an sich wichtiger wurde und mit wem man da zusammenarbeitet, als jetzt nur die Klicks. Natürlich gibt es die Brands, für die nur die Klicks zählen. 100%. Und das sind eben auch die Namen, die wir alle kennen. Also da muss ich nicht mal jemanden exposen, sondern das sind die Namen, die wir alle kennen. Da geht es nur um Klicks, nur um Masse. Aber so die coolen Brands achten schon irgendwie mehr darauf, was sie da, mit wem sie da eigentlich arbeiten. Das finde ich eine schöne Entwicklung und ich hoffe, dass das so weitergeht, dass es mehr, ja, mehr auf die Person ankommt, mehr auf die Message ankommt, als jetzt auf die.
Ich glaube, es muss beides geben. Also auch nochmal jetzt aus dem Influencer, Influencer-Experte.
Ja, stimmt.
Ne? Modus. Ich glaube, es muss beides geben. Es muss Leute geben, die auf Performance setzen, ne? Also die Performance haben, die abverkaufen, aber es muss auch Leute geben, die für Brand Image sind. Du wirst immer Leute haben, die einen Desire erschaffen, die sagen, das Produkt ist in meiner Community oder in meinem Follower-Bereich plötzlich total angesehen, weil es mit mir einen Wunsch bekommt, dieses Produkt haben zu wollen, weil es in einem Brand-Spektrum ist, der sehr hoch ist oder wo die Produkte sehr hochwertig sind. Du elevatest ja die Brand dann auch in ein anderes Level, wenn sie halt ein Mainstream-Produkt ist, in Anführungsstriche, sagen wir es mal so. Ne? Also das muss beides geben.
Ja.
Du kannst aber nicht, wenn du sagst, dein Produkt ist etwas hochpreisiger, anfangs Performance-Kampagnen zu schalten und zu sagen, ich packe jetzt da einen Gutscheincode für 50%, weil das wird dein Brand-Image verwässern. Das heißt, irgendwann werden
keine... Hast du gerade verwässern oder verbessern?
Verwässern. Verwässern.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied an der Stelle. Ja,
nicht gut, nicht verbessern. Ja. Verwässern, weil irgendwann wird kein Mensch mehr dein Produkt für den Real-Preis kaufen, weil sie sich denken, okay, irgendwo wird's mein
es ist doch auch kein Geheimnis.
Oliver 50%-Code geben.
Irgendjemand hat doch immer einen Code bei so ein paar Brands. Ja. Wem die überhaupt weismachen wollen, dass diese durchgestrichenen Zahlen des eigentlichen UVPs überhaupt irgendwann mal irgendjemand gezahlt hat, ist doch absurd.
Ja, aber es muss so Leute geben. Es muss beide Arten von Influencern geben. Wenn man Kampagnen fährt, sollte man auf beides achten. Natürlich, um einen guten Ausgleich zu haben, um zu schauen, dass natürlich auch vom Brand Image, besonders in der Mode-Lifestyle-Branche, dass das halt so passt. Und wie gesagt, wenn dann dein Unternehmen sehr gut läuft mit beidem und du sagst, hey, ist eine mega cool, dann würde ich zum Beispiel als Unternehmen überlegen, okay, was können wir jetzt mit der Nische machen, die wir vielleicht auch irgendwann erreichen wollen, sei es Mütter, sei es Leute aus der LGBTQIA-Plus-Szene, sei es Leute, die BPOC sind, was man ja die ganze Zeit machen soll, bitte versteht mich nicht falsch, liebe Hörer, dass man HörerInnen,
dass man sich immer dafür einsetzen sollte, ja. Ich glaube leider, und das ist vielleicht auch ein Abschluss dann, aber ich glaube leider,
dass... Auch wenn es Mini ist, sorry, dass ich meine, aber auch, man muss sich nicht komplett 100% auf... Aber, weißt du, ein wenig.
Ja.
Einfach zu schauen, wenn ich ein Mainstream bin. Und ich verstehe das, dass ein Umdenken auch sehr langwierig ist. Ich meine, dieses Thema Nachhaltigkeit, wie lange wir darüber jetzt schon sprechen und jetzt langsam passiert was. Ne? Auch wenn es immer noch...
vielen kommt dann so das Geld in den Weg.
Ja.
So, dann sehen sie nur noch die Dollar-Signs und dann...
Ja, es sitzen leider immer noch in unserem Unternehmen halt Leute, die seit 50, 60 Jahren in diesem Unternehmen sind, ganz oben, die natürlich sagen, warum sollen wir das machen?
Heterosexuelle, weiße Cis-Männer.
Das wollte ich jetzt nicht sagen.
Aber
weil
das ist ja die Wahrheit.
Bestimmt gibt es auch in Unternehmen das. Es gibt bestimmt auch in Unternehmen, da sitzen Frauen an der Macht.
Ja.
Aber es gibt noch so viele Brands, die natürlich... wo du halt tolle Manager hast oder tolle Brand-Verantwortliche, die dafür stehen, aber die leider nicht weiterkommen, weil da oben noch Leute sitzen, die noch nicht so denken und die nur auf Zahlen schauen und sagen, okay, aber bei uns läuft ja. Warum sollen wir denn jetzt noch so eine Nische ansprechen? Ne? Und ich glaube, das sind die drei Säulen, die die Unternehmen langfristig auch besonders und auch erfolgreich machen. Einmal die Säule Performance, einmal die Säule Brand Image und einmal die Säule, okay, was kann ich als Add-on machen? Mache ich ein Event oder setze ich mich ein oder mache ich keine Ahnung?
Ja. Hey, ich wünsche mir halt immer so eine natürliche Diversität, dass die einfach überall entsteht und dann eben genauso auch in den Führungsriegen Und wenn da eine gewisse natürliche Diversität entsteht, also einfach Menschen aus allen möglichen, allen Herkünften, einfach so alles gemischt zusammenkommt, dann wird auch keiner vergessen, weil es sind ja alle irgendwie da und man weiß, wie, auf was man zu achten hat und auf wen man zu achten hat und wie man nicht vergessen darf.
Auf jeden Fall. Das war ein schönes Ende.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne.
Sprechen durfte. Gefühlt. Mein Monolog sprechen durfte.
Den werde ich so zusammencutten, dass du es gar nicht mehr, dass es gar nicht mehr mitbekommst. Dass
die Hälfte raus.
Ich werde mich überall reinkutten. Genau. Einfach so.
Irgendwelche Fragen noch mit reinkutten. Ja,
genau. Super. Schön, dass du da warst. Danke fürs Zuhören. Ich drücke auf Stopp.